Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Die klassische Musik in der Corona-Krise. Die Lage ist schlimm, die Aussichten sind düster. Ein Gespräch dazu mit dem Künstleragenten Carsten Witt. Dann hören wir vom DOCFest in München, das diesmal als Online-Festival stattfindet. Und wir berichten von glänzenden Kunstaktionstagen zum Thema 75 Jahre Kriegsende. Das Kriegsende vor 75 Jahren. Wir haben in den vergangenen Tagen und vor allem auch heute mehrfach in unseren Programmen darüber berichtet, über das Gedenken in Deutschland, aber zum Beispiel auch in Frankreich. Wir wollen jetzt über diesen 8. Mai aus der Perspektive der Ukraine berichten. Keine Frage, dass das Gedenken dort auch unter dem Eindruck des Krieges steht, den Russland gegen die Ukraine in diesen Tagen führt. Thomas Franke, die Russen sprechen ja vom großen Vaterländischen Krieg und vom Sieg über Nazi-Deutschland. Sind das zentrale Begriffe auch in der Ukraine?
Die sind nicht mehr zentrale Begriffe. Nach dem Angriff 2014, also dem russischen Angriff auf die Ukraine, der Annexion der Krim und dem Krieg im Donbass, haben die sich davon distanziert. Die Ukrainer feiern auch nicht mehr am 9. Mai wie Russland, sondern am 8. Mai mittlerweile. Und sie sprechen nicht mehr vom großen Vaterländischen Krieg. Für sie ist es der zweite Weltkrieg. Sie halten keine großen Feier ab, sondern gedenken eher still. Denn mittlerweile sehen sie die Zeit, die Nachkriegszeit, nicht als Zeit der Befreiung, sondern als eine neue Besatzung durch die Sowjetunion. Also sie sind die 3 Jahre Besatzung der Nationalsozialisten losgeworden und dann kamen die Sowjetunion unter Stalin zurück. Und sie gehen auch nicht zu dem Ehrenmal in Treptow. Das ist für die, die es nicht kennen, eine riesige Anlage mit Stalin-Zitaten. Das ist, glaube ich, die größte Anlage außerhalb der Sowjetunion.
In Berlin Treptow steht die.
Die Ukrainer gedenken an dieser etwas kleineren Anlage im Tiergarten. Da steht ein Soldat, da stehen 2 Panzer. Beides sind Friedhöfe. In Treptow liegen 7.000 Gefallene circa. In Tiergarten 2.000 bis 2.500. Man muss auch sehen, dass das russische Gedenken erst in den letzten Jahren wieder so pompös wurde und sich da auch ein bisschen von den etwas zurückhaltenderen entfernt hat. Und wie Sie schon sagten, es geht ums Heute. Also der russische Botschafter und der ukrainische Botschafter vermeiden sich zu treffen. Das haben wir letzte Woche gesehen. Da wollte der regierende Bürgermeister Müller hier in Berlin der Kapitulation Berlins gedenken mit den 3 Botschaftern, Weißrussland, Russland, Ukraine. Und der Ukrainer ist da nicht hingegangen. Der wusste ganz genau, warum. Weil der russische Botschafter ein Symbol trug, was ihn absolut provozieren muss, nämlich dieses Georgsband. Das ist ein orange-schwarz gestreiftes Band. Das war ursprünglich mal ein Orden des Zaren. Er wurde dann im Zweiten Weltkrieg für den Sieg benutzt und wird jetzt ein Symbol des Putinismus und der Aggression gegen die Ukraine. Die Separatisten, die sogenannten, benutzen das zum Beispiel im Donbass. Und da möchte der ukrainische Botschafter natürlich nicht daneben stehen. Das kann er nicht.
Wer mit Geschichte Politik machen will, der muss natürlich auch Geschichtsforschung betreiben. Vor welchen Problemen steht denn die ukrainische Geschichtsforschung, Herr Franke?
Die stehen vor dem Problem, dass sie an die Akten zum Beispiel, an viele Akten aus der Sowjetzeit nicht rankommen. Die sind in Russland. Und die Archive scheinen für die Ukrainer zu sein, für die anderen übrigens auch. Vor ein paar Jahren hat sich eine deutsch-ukrainische Historikerkommission gegründet. Und als sich die gegründet hat, hat die deutsch-russische Historikerkommission gedroht, aus der Kommission auszutreten und diese Kommission zu beenden. Ich habe nicht ganz verstanden, was das soll. Wir können aber einen Strich drunter machen und da geht es nicht nur um die Sicht auf die Geschichte. Die russische Regierung spricht seit Jahren der Ukraine eigenständiges Handeln ab und behindert auch deren Demokratisierung natürlich. Und natürlich haben die 14 Länder der Sowjetunion außerhalb Russlands ein Recht auf eine eigene Geschichtssicht. Wir sehen diesen komischen Geschichtsimperialismus ja auch daran, dass wenn im Baltikum oder in Tschechien sowjetische Denkmäler abgebaut werden, es zu diplomatischen Kriegen und Drohungen kommt. Ja? Und ich frage mich wirklich, warum lässt Russland die Sicht auf die Geschichte der anderen nicht zu? Denn die Hauptlast des Krieges, das Schlachtfeld, das war in Weißrussland, der Ukraine, ein bisschen auch in der Republik Moldau. Und da war auch das Zentrum des Holocaust. Der ukrainische Botschafter hat heute Morgen im Deutschlandfunk darauf hingewiesen, dass, ich zitiere mal, die Ukraine verlor im deutschen Vernichtungskrieg 1/4 ihrer Bevölkerung. Von etwa 40 Millionen Kriegstoten in Europa war jedes 5. Opfer ein Ukrainer oder eine Ukrainerin. Und dann sagt er, dass er nicht vergleichen möchte. Aber es geht natürlich auch darum, dass die Opfer, also Ukrainer, Weißrussen und wer auch immer, ein Recht auf eine eigene Sicht auf die Ereignisse haben. Und es niemandem zusteht, aus welchem Grund auch immer, das nicht zu würdigen, meiner Ansicht nach.
Was bedeutet das jetzt für Deutschland? Man nimmt es ja zur Kenntnis, man sieht ja, welcher Druck da ausgeübt wird oder mit welcher Unbedingtheit die russische Seite Geschichte betrachtet.
Na, wenn wir uns auf die russische Diktion einlassen und auf diese Art von Feier, dann handeln wir natürlich erneut über die Köpfe der Länder dazwischen hinweg. Und das weckt ganz böse Erinnerungen an die Zeit vor dem Krieg, nämlich an den Hitler-Stalin-Pakt. Und wir haben es ja heute noch mit der Diktion Stalins zu tun, wenn wir über den Zweiten Weltkrieg reden. Also der Große Vaterländische Krieg beginnt im Sommer 1941. Aber die Sowjetunion hat Polen und Teile der heutigen Ukraine gemeinsam mit dem Deutschen Reich aufgeteilt. Und das war im Herbst 1939. Und da hat auch die Rote Armee angefangen, Krieg zu führen. Also wir haben es hier mit ganz vielen alten, propagandistisch, stalinistisch, sowjetisch geprägten Sichtweisen zu tun.
Kann man sagen, Deutschland ist dadurch irgendwie in Zugzwang geraten, müssen sich positionieren, müssen Stellung nehmen zu dieser Geschichtsklitterung?
Das ist natürlich unglaublich schwer, weil unsere Vorväter sind für den ganzen Mist verantwortlich. Ja? Aber ich sehe das so, dass wir uns einmischen müssen, denn für mich geht es darum, Dankbarkeit und Respekt allen zu zeigen, die ihr Leben für unsere Freiheit gelassen haben. Gerade an einem Tag wie heute oder auch 9. Mai wie morgen. Aber das heißt für mich auch, dass wir Respekt haben vor all denen, die von der Sowjetunion der Stimme beraubt wurden und die nun nicht einfach ins russische Gedenken mitverhaftet werden wollen. Die Conclusio, die ich aus dieser ganzen Geschichte für den Zweiten Weltkrieg und diesem Nie wieder ziehe, das Nie wieder bedeutet, gegen jede Art von Aggression, gegen Minderheiten, Nachbarstaaten etc. aufzubegehren. Und das tut die russische Regierung leider gerade. Ja. Und den Tag des Sieges nun zu missbrauchen, um diese Symbole wieder in den Umlauf zu bringen, diese aggressiven Symbole, um aktuelle Verbrechen auch zu rechtfertigen, das ist absolut schäbig und das muss man sagen.
Geschichtspolitik an diesem Tag, an diesem 8. Mai, 75 Jahre Kriegsende, betrachtet aus der Perspektive der Ukraine. Thomas Franke, Dankeschön.
Danke Ihnen.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. 75 Jahre Kriegsende. Daran erinnert an diesem Wochenende auch der Verein Die Vielen. So nennt sich ein Zusammenschluss von mehr als 4000 Kunst- und Kulturschaffenden, die gegen Rechtspopulismus und für die Freiheit der Kunst kämpfen. Jetzt also zwei glänzende Aktionstage, initiiert von Den Vielen und beobachtet von Natalia Joselewitsch.
Goldene Banner, goldene Fahnen, goldene Rettungsdecken. In über 35 Städten in Deutschland und Österreich schmücken sich heute Kunst- und Kultureinrichtungen mit dem goldenen Symbol der Vielen. Sie alle wollen ein Zeichen setzen. Gegen Diskriminierung und für eine vielfältige und demokratische Gesellschaft.
In Deutschland stehen wir nicht über den Dingen, sondern auf einem Boden,
von dem aus die größten Staatsverbrechen der Menschheitsgeschichte begangen wurden.
In diesem Land wurde Kunst schon einmal als entartet diffamiert.
Ein Ausschnitt aus der Erklärung der Vielen. 4.400 Kulturschaffende haben die Erklärung unterzeichnet und zur Feier des heutigen Tags getrennt ein gemeinsames Video produziert.
Als Kulturschaffende in Deutschland tragen wir deshalb eine besondere Verantwortung.
Solidarität statt Privilegien.
Die Kunst bleibt frei.
Die Kunst bleibt frei.
Heute geht es allerdings weniger um die Freiheit der Kunst als um die Befreiung Deutschlands von den Nationalsozialisten. Und diesen Tag wollen die Vielen nicht nur einmalig feiern. Sie fordern mit einer Petition, dass der 8. Mai zu einem bundesweiten Feiertag wird. Für Geschäftsführer Holger Bergmann wäre das schon längst an der Zeit gewesen.
Ja, wir schließen uns als Die Vielen der Forderungen von Esther Bejarano an. Esther Bejarano ist eine Auschwitz-Überlebende und sie sagt, dass dieser wichtige historische Tag ohne den eine weitere Entwicklung in Richtung Demokratie und Freiheit nie funktioniert hätte, den Rang eines Feiertags verdient hätte.
Gestern konnten die Vielen gemeinsam mit Esther Bejarano und den Vereinigten Verfolgten des Nazi-Regimes bereits 110.000 Unterschriften an den Deutschen Bundestag überreichen. Für Holger Bergmann ein wichtiges Zeichen.
Es gibt ja immer wieder dieses Gerede vom Schlussstrich. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass gerade wo wir wieder Rechtsextreme in den Parlamenten sitzen haben, dass wir zeigen, dieser Schlussstrich, der ist gezogen worden von einer solidarischen Gemeinschaft von Alliierten. Und zwar mit dem Sieg über den Nationalsozialismus. Und alle, die einen Schlussstrich fordern, müssen diese Zäsur der Niederlage als Ausgangspunkt dafür.
Um das zu feiern, fanden heute zahlreiche Aktionen der Vielen statt. Von goldenen Spaziergängen in Bayern über Online-Hörspiele in Berlin bis hin zu Lesungen in Hamburg. Die größte der Berliner Aktionen am späten Abend. Die KünstlerInnen Philine Rinnert und Raoul Weich bringen das goldene Rauschen auf die Straßen des nächtlichen Berlins. Mit Projektoren fahren sie quer durch die Stadt und projizieren Bilder, Hashtags und Interviews auf die Fassaden von Kulturstätten. Bei einer Probe vor einigen Tagen wurden die Projektionen getestet.
Ja,
bisschen direkt, oder?
Das ist geil. Kriegst du es noch größer? Wow, das wäre ein tolles Foto.
Das Haus der Kulturen der Welt strahlt in glänzendem Licht. Auf der Vorderseite des Gebäudes die riesige Projektion einer goldenen Rettungsdecke. Pinke Buchstaben sind über dem Gold zu erkennen. Leave no one behind steht da. Das Team nimmt noch einzelne Korrekturen vor.
Bisschen.
Die goldene Rettungsdecke verschwimmt und Namen tauchen auf. Moria, Lesbos, Kos, Lampedusa. Namen von Flüchtlingscamps aus Griechenland. Für Philine Rinnert eine wichtige Botschaft.
Also ich glaube, für mich ist ein sehr erschreckender Zusammenhang zu sehen, dass auf der Welt so ein Unrecht passiert und viele Leute aber eben doch nicht hinschauen oder eben doch nichts passiert. Erinnert halt manchmal erschreckend an die Situation im Zweiten Weltkrieg, wo einfach auch viele Leute nicht reagiert haben.
Auf dem Weg zum nächsten Halt, der Volksbühne Berlin. Auch während der Fahrt laufen die Projektionen weiter. Der lilafarbene Hashtag Nie wieder fliegt über nächtliche Bordsteine, parkende Autos und dunkle Schaufenster. Nie wieder. Eine Aussage, die Raoul Weich gerade in Bezug auf die Gegenwart wichtig findet.
Also für mich persönlich ist das in dieser politischen Lage total wichtig, diesen Tag herauszustellen und wieder zu sagen, für was wir stehen, was für eine Zukunft wir wollen und mit dieser Vergangenheit bewusst und verantwortungsvoll umzugehen.
Um eine Brücke von der Vergangenheit in die Zukunft zu schlagen, gehen die glänzenden Aktionstage morgen am Europatag weiter. Und den wollen die vielen mit einer ganz eigenen Europahymne besingen. Ab 12:30 werden deutschlandweit Mitglieder, MusikerInnen und Chöre mit ihren Stimmen zu einem solidarischen Europa aufrufen.
Solidarisch miteinander ist doch gar nicht mal so schwer.
Auch morgen finden sie also noch statt, die glänzenden Aktionstage des Vereins Die Vielen. Natalia Joselewitsch berichtete. Die Opernhäuser und Konzertsäle sind geschlossen. Viele renommierte Klassikfestivals im Sommer fallen aus. Heute kam die Meldung, dass auch die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern ihre Konzerte massiv reduzieren und diesmal ein Winterfestival planen werden. Die Folgen der Corona-Krise für die Klassikszene sind katastrophal. Für die Musiker sowieso, die nicht auftreten können, aber auch für die Konzertveranstalter und die Konzertagenturen. Carsten Witt kennt wie kaum ein anderer die deutsche und die internationale Klassikszene. Er hat 1980 als Geiger und dann als Geschäftsführer maßgeblich am Aufbau des Ensemble Modern mitgewirkt. Er hat das Konzerthaus in Wien geleitet und war Präsident der Deutschen Grammophongesellschaft. 2004 hat er die Carsten Witt Musikmanagement GmbH gegründet. Sie ist eine der führenden Konzertagenturen. Jetzt ist er zugeschaltet. Herr Witt, guten Abend.
Guten Abend, Herr Rölke.
Über die Folgen der Krise hat jetzt auf einer Online-Konferenz die International Artist Managers Association diskutiert. Sie haben an dieser Konferenz, Herr Witt, teilgenommen. Erlebt denn die Klassikszene gerade eine Zeitenwende oder geht es in Anführungsstrichen nur darum, die Krise irgendwie zu überbrücken?
Naja, also zumindest mal ist es schon eine Zeitenwende, dass sämtliche Agenturen weltweit sich regelmäßig am Donnerstag um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit über Zoom treffen und dann über gemeinsame Probleme reden. Das hat es bisher noch nicht gegeben und es ist wirklich erstaunlich, wie viele Intendanten und bekannte Direktoren anderer Firmen und so weiter man dort trifft. Also das ist ja erstmal ganz nett, dass wir vernetzt sind miteinander. Das ist ja auch etwas, was die Künstler betrifft, ne? Die jetzt übers Internet mit ihrem Publikum in eine direktere Kommunikation eintreten. Da hat sich sehr schnell etwas entwickelt, was sonst vielleicht viel länger gedauert hätte.
Nennen Sie doch vielleicht ein, zwei dieser gemeinsamen Probleme, die Sie angesprochen haben.
Naja, für uns als Agenturen sind natürlich die Hauptprobleme, dass unser Geschäftsmodell irgendwie sich als völlig unmöglich erwiesen hat. Wir sind Risiken eingegangen, die man eigentlich nicht hätte eingehen dürfen. Wir arbeiten an jedem Engagement so 1 bis 2 bis 3 Jahre. Und natürlich wissen wir, dass es vielleicht nicht stattfindet, weil der Künstler krank wird oder ein Veranstalter pleite geht oder sowas. Dann bekommt der Künstler keine Honorar und bekommen wir keine Provision. Aber dass jetzt weltweit sämtliche Veranstaltungen ausfallen, ist etwas, womit wirklich niemand jemals gerechnet hatte. Also vielleicht ist das ja ein Fehler, aber diese Risiken können wir natürlich in Zukunft nicht mehr eingehen. Das muss man ganz klar sagen. Wenn sowas passiert, dann muss man daraus Konsequenzen ziehen. Also Künstler werden uns in Zukunft in irgendeiner Form fest bezahlen müssen. Und natürlich wird sich auch das Verhältnis zu den Veranstaltern verändern, denn in dem Maße, wie jetzt Künstler einfach, ja, ich würde beinahe sagen, übervorteilt werden, jedenfalls die Force-Majeure-Klauseln, von denen ja im Moment viel die Rede ist, in Verträgen, führen dazu, dass von vielen Institutionen Künstlern jetzt einfach gar kein Ausfallhonorar bekommen, manchmal nicht mal mehr die Auslagen erstattet bekommen und auf jeden Fall nicht für die Arbeit bezahlt werden, die sie schon investiert haben. Das ist natürlich auch völlig unakzeptabel. Ein Dirigent, der also ein ganzes Programm mit neuer Literatur einstudiert, einen Probenplan macht für das Orchester, anreist, probt und so weiter und dann fallen die Konzerte aus und er bekommt nichts. Also das ist natürlich völlig unakzeptabel.
Man kann sich vorstellen, die Agenturarbeit wird sich ändern. Sie haben das skizziert, Herr Witt. Was bedeutet denn die Krise für junge Künstler? Zu Ihrer Aufgabe gehört es ja auch, junge Künstler aufzubauen.
Ja, ich meine, es natürlich für alle unsere Künstler bedeutet es erstmal eine Pause. Das kann man natürlich auch positiv sehen und man kann das irgendwie nutzen. Ich sehe mal in erster Linie positive Konsequenzen für die Orchester, die sich neu erfinden müssen, weil sie jetzt plötzlich in kleineren Ensembles auftreten. Das birgt unglaubliche Chancen, dass Orchester jetzt ganze Städte bespielen in kleineren Ensembles, dass sie sich aufteilen in Ensembles für neue Musik, Ensembles für alte Musik und so weiter und dort natürlich auch mehr künstlerische Verantwortung übernehmen. Aber ich würde mal sagen, für alles, was nicht subventioniert ist, sehen die Aussichten im Moment außerordentlich trübe aus.
Aber kleine Ensembles, die könnten durchaus profitieren.
Naja, die kleinen Ensembles, wissen Sie, jedes Orchester besteht aus einer Unmenge von kleinen Ensembles und diese Leute werden alle bezahlt und können quasi umsonst auftreten. Das eine Problem ist, mit dem sich im Moment alle beschäftigen, wie viele Leute dürfen noch auf der Bühne sitzen und da können das erstens kleine Ensembles. Aber das andere Problem ist ja, wie viele Leute passen noch ins Publikum. Das ist eigentlich viel desaströser. Also wenn man sich vorstellt, in der Berliner Philharmonie, mit 2250 Plätzen, soweit ich weiß, kann jetzt nur noch jeder sechste Platz besetzt werden, dann sind das unter 400 Menschen in so einem riesigen Saal. Also, oder in einem Saal mit 1800 Plätzen, sagen wir mal Elbphilharmonie oder so, da sitzen dann noch 300 Leute. Ja. Also da ist jeden Abend Demonstration des Ausnahmezustandes. Natürlich kann kein privater Veranstalter und kein Ensemble es sich leisten, einen Saal zu mieten, wenn da nur noch so geringe Einnahmen möglich sind. Man wird auch keine Sponsoren finden, wenn anschließend keine Empfänge möglich sind. Also da geht so ein ganzer Bereich unseres Musiklebens, bricht uns da weg.
Und man kann auch nicht das große sinfonische Repertoire mit wenigen Musikern auf der Bühne spielen. Das funktioniert auch nicht. Also man muss eigentlich ein ganz anderes Repertoire spielen. Das heißt wiederum, man muss das Publikum von ganz anderer Art von Musik überzeugen.
Ja, da ist natürlich eine unglaubliche Chance für die Kammermusik. Übrigens auch für die Hausmusik. Es wird also offensichtlich sehr viel mehr jetzt musiziert. Und auch das ist natürlich Kammermusik. Das ist natürlich wunderbar.
Nochmal zu Ihrer Agentur, Herr Witt, ganz konkret. Sie haben, glaube ich, mehr als 20 Mitarbeiterinnen. Keine Konzerte bedeutet keine Konzerte vermitteln, abgesagte Konzerte abwickeln. Da brechen die Einnahmen massiv ein. Wie können Sie denn überhaupt sowas durchhalten bei den laufenden Kosten, die Sie natürlich haben?
Also ganz ehrlich gesagt, ich weiß es noch nicht. Das Erste, was wir gemacht haben, ist natürlich Kurzarbeit anmelden. Was ein bisschen absurd ist, weil wir eigentlich mehr Arbeit haben als vorher, denn die Planungsarbeit geht weiter, aber wir müssen ja jedes abgesagte Engagement neu nachverhandeln. Also da geht es ja immer um diese Frage, was steht da an Force-Majeure-Klauseln, was steht da über Auslagenerstattung, Umlegen der Veranstaltung jetzt auf den Herbst und wahrscheinlich werden sie dann vom Herbst weiter umgelegt aufs Frühjahr und dann vielleicht vom Frühjahr in die nächste Saison. Also wir sind die ganze Zeit mit der Umorganisation von Engagements beschäftigt, die eigentlich schon abgeschlossen waren. Es ist eine Situation, die noch ein bisschen härter ist als die von Restaurants und Cafés oder sowas, die einfach geschlossen sind und wo da nichts stattfindet. Bei uns ist eine unglaubliche Arbeit, aber leider überhaupt nicht zu sehen, wann wir jemals wieder richtig bezahlt werden dafür. Denn natürlich wird im Anschluss an, was immer das heißt, im Anschluss, wird es natürlich weniger Geld geben. Das heißt, die Honorare werden tendenziell eher niedriger werden und es wird eben auch tendenziell weniger Konzerte geben. Für alle freischaffenden Künstler ist die Situation desaströs, aber natürlich auch für die freischaffenden Ensembles. Sie haben vorhin Ensemble Modern erwähnt, aber auch andere Ensembles, die zu unserer Freelance-Szene gehören und die zum großen Teil aus der Jungen Deutschen Philharmonie hervorgegangen sind, Deutsche Kammerphilharmonie, Ensemble Resonanz, Freiburger Barockorchester und so weiter. Alle diese Orchester haben ja bisher über 50% ihrer Einnahmen durch Honorare erwirtschaftet und das geht jetzt nicht mehr. Das heißt also, hier wird es einen ganz großen Einschnitt geben. Entweder die werden jetzt auch subventioniert, in ganz anderem Maße subventioniert als vorher, oder es wird sie einfach nicht mehr geben.
Die Lage in der Klassikszene und die Online-Konferenz der International Artists Managers Association. Carsten Witt war das. Er leitet eine der wichtigsten Konzertagenturen. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Oliver Thoma. Er beginnt mit einer Meldung aus der Klassik.
Die Bayreuther Festspiele trauern um ihren langjährigen früheren Chordirektor Norbert Ballatsch. Der 92-Jährige sei am Donnerstag gestorben, teilten die Festspiele auf ihrer Webseite mit. Ballatsch war von 1972 bis 1999 Chorleiter bei den Wagner-Festspielen auf dem Grünen Hügel. Er arbeitete in dieser Zeit mit Dirigenten wie Carlos Kleiber, Pierre Boulez, Sir Colin Davis und Daniel Barenboim zusammen. Die Festspiele verneigten sich vor einem großartigen Künstler, heißt es in der Mitteilung. Die Festspiele befinden sich aktuell im Ausnahmezustand. Chefin Katharina Wagner ist längerfristig erkrankt. Die 41 Jahre alte Urenkelin von Richard Wagner und Tochter des langjährigen Festspielchefs Wolfgang Wagner kann ihr Amt bis auf Weiteres nicht ausüben. Ende März waren die Festspiele zudem wegen der Corona-Krise für dieses Jahr abgesagt worden. Der Börsenverein des deutschen Buchhandels will endgültig klären lassen, ob Buchrabattaktionen von eBay gegen die Buchpreisbindung verstoßen. Der Verband hat beim Landgericht Wiesbaden Klage gegen den Online-Marktplatz eingereicht. Das berichtet das Internetportal Börsenblatt.net. Es geht um eine Rabattaktion im letzten Weihnachtsgeschäft. eBay vertrat die Ansicht, man habe den Verkäufern den gebundenen Kaufpreis ausgeglichen. Der Verband hatte deswegen bereits im Januar beim Landgericht Wiesbaden eine einstweilige Verfügung gegen eBay erwirkt und strebt nun eine Grundsatzentscheidung an. Die Kinos in Nordrhein-Westfalen brauchen auch bei baldiger Wiedereröffnung am 30. Mai staatliche Unterstützung. Schutz- und Hygienepläne wegen der Corona-Pandemie würden nur zu 30% Auslastung der Lichtspielhäuser führen. Das sagte Petra Rockenfeller, Vorstandsmitglied der AG Kinogilde im Deutschlandfunk Kultur.
Wir werden diese Regelung, wie sie jetzt da ist, pandemiemäßig, werden wir nicht durchhalten können, geschweige davon ein Jahr oder wann endlich der Impfstoff da ist. Das heißt, im Prinzip brauchen wir eine kontinuierliche Förderung, sonst können wir Kino so nicht aufrechterhalten.
Internationale Filme, die Geld in die Kinokassen bringen könnten, werden laut Petra Rockenfeller bei den unterschiedlichen Öffnungsszenarien der Länder nicht an den Start gehen. Auch wenn das Berliner Theatertreffen im kommenden Jahr wieder analog stattfindet, könnte es auch weiter das Streaming von Inszenierungen anbieten. Theatererlebnisse würden so einem breiteren Publikum zugänglich gemacht, sagte Festivalleiterin Yvonne Büdenhölzer. Wegen der Corona-Beschränkung findet das Theatertreffen erstmals online statt. Bisher seien die aufgezeichneten Inszenierungen zwischen 6.000 bis 36.000 Mal angeschaut worden. Besonders viele Abrufe hatte etwa Hamlet mit Sandra Hüller. Man habe gelernt, welche ungeahnten Möglichkeiten die Verbindung von Theater und Digitalem bereithalte, so Büdenhölzer.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. In den vergangenen Wochen haben wir fast täglich über Aufführungen berichtet, die live vor Publikum stattfinden sollten, aber wegen der Corona-Krise ins Internet verlegt wurden. Auch heute werden wir über solch ein Ereignis berichten, das DOCFest in München nämlich. Es ist Deutschlands größtes Dokumentarfilmfestival und ist in diesem Jahr eben online zu erleben. DOCFest at Home nennt es sich. Tobias Krone hat sich angeschaut, wie es angelaufen ist.
Selten war das Deutsche Theater München so leer wie zu dieser Festivaleröffnung. In den Rängen sitzen drei Leute. Auf der Bühne steht Moderatorin Christina Wolf.
Dieses Jahr wird auch beim DOCFest alles ein bisschen anders sein. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu DOCFest at Home.
Der Applaus, nun ja, ist ein bisschen fake. Er kommt vom Band, aber er passt zur skurrilen Situation. Denn am Mittwoch, dem Eröffnungsabend des Münchner Dogfest 2020, sehen 1100 Menschen an ihren Computerbildschirmen zu, nur eben online. Der Festivalleiter Daniel Sponsel ist stolz, denn noch vor 1,5 Monaten stand er vor der Frage, ob er und sein Team nicht absagen müssen.
Das ging dann tatsächlich relativ schnell, dass wir uns die Option angeschaut haben, was ist, wenn wir absagen, was heißt das eigentlich für uns und für die Filme? Geht verschieben oder können wir online gehen? Und zum Glück haben wir uns jetzt für die Online-Edition entschieden, weil verschieben hätten wir jetzt gar nicht können, weil wir hätten ja dann in den Sommer verschoben und das geht ja jetzt immer noch nicht. Also das war dann wirklich die richtige Entscheidung.
Nun galt es innerhalb eines guten Monats, das Festival komplett ins Netz zu verlegen. Und das hieß vor allem, das Okay der geldgebenden Institutionen zu bekommen. Auch die Online-Rechte der Filme musste das Team klären. 3/4 der angefragten Doc-Filme können auch online gezeigt werden. Darunter auch der Eröffnungsfilm Euphoria of Being. Der erzählt, wie sich die 90 Jahre alte ungarische Auschwitz-Überlebende Eva Fahidi eine Tanzperformance mit einer professionellen jungen Tänzerin erarbeitet. Im Tanz wie im Erzählen drückt sich ein Leben aus, das 60 Jahre lang über die Erfahrung des Holocaust geschwiegen hat. Warum? Das erzählt die rüstige Dame in der Fragerunde nach dem Film. Natürlich wie so viel in diesen Tagen über das Videokonferenzprogramm Zoom. Sie habe einfach 60 Jahre lang gebraucht, das Trauma zu überwinden.
Der ein richtiges Trauma überlebt hat, kann darüber lange Zeit lang nicht sprechen. Der Holocaust war auch direkt psychisch so ausgearbeitet, muss ich sagen, dass man bei jedem Schritt extra noch eine sehr große Herabsetzung überleben musste.
Der Regisseurin Rika Szabo gelingt es, Eva Fahidi vom Verlust ihrer Würde im Konzentrationslager erzählen zu lassen und gleichzeitig in Nahaufnahme darzustellen, wie die 90-Jährige nun mit umso größerer Energie, sinnlicher Freude und einem erstaunlich jung gebliebenen Körper den Ausdruck auf der Bühne sucht. Ein intimer und weiser Film über die Widerstandskraft des Lebens. Doch natürlich ist das Kino-Feeling bei so einem Online-Dogfest begrenzt. Gerade wenn man als Zuschauer die Filmgespräche auf demselben Programm verfolgt wie die Telefonkonferenzen im beruflichen Alltag. Der Journalist Chris Schinke, der sich für die Zeitschrift Münchner Feuilleton durch die Filme klickt.
Diese schönen menschlichen Momente, wenn man nach dem Film nochmal zusammensteht vor dem Kino und diskutiert, was man da eben gesehen hat, oder auch eben, wenn man sich danach noch ins Café oder in die Kneipe zu 1-2 Bieren trifft. Das sind eigentlich diese schönen Momente, an die ich mich immer wieder erinnere, wenn ich an die letzten Dogfest-Ausgaben zurückdenke.
Die fielen dieses Jahr auf dem heimischen Sofa aus. Die Filmdiskussion werde gerade auch auf Facebook lebhaft geführt.
Das Community-Gefühl entsteht so ein bisschen. Also es ist ein kleiner Ersatz, kein richtiger.
Das Organisationsteam hat nicht nur das Festival-Filmprogramm ins Netz verlegt, sondern auch den Teil fürs Fachpublikum. Der Münchner Produzent Ingo Vlies etwa nutzt das Dogfest als eine Art Messe, bei der aus Ideen Filmprojekte werden. Normalerweise passiert das in Pitching-Runden, bei denen ProduzentInnen und Abgesandte von Fernsehsendern auf FilmemacherInnen treffen.
Sie haben mögliche Teaser oder Trailer, die dort mitgeliefert wurden, also von bereits gedrehtem Probematerial, angeschaut. Sie haben sich ein Bild gemacht von dem Budget und von den sozusagen Notwendigkeiten, die das Projekt hat. So, und jetzt gibt es eben noch diese entscheidende leere Stelle, nämlich die Persönlichkeit der Filmemacherin, des Filmemachers. Den im Pitch zu erleben, also in einem Raum mit insgesamt vielleicht 8 bis 12 Leuten am Tisch, ist natürlich sehr, sehr aufschlussreich.
Das Dogfest verlegt nun auch diese Pitching-Runden ins Netz. Zum persönlichen Kontakt müssen Kamera und Mikro des heimischen Computers ausreichen. Ingo Vlies ist sich sicher, er wird sich daran gewöhnen müssen. Und es könnte, wie anfangs beim Ticketverkauf, auch technische Startschwierigkeiten geben. Doch er will sich darauf einlassen. Allein schon, weil ihm die Arbeit des Teams Respekt einflößt.
Dass das Dogfest jetzt da nicht kneift, sondern einfach sagt, wir machen das, wir probieren das und wir stellen das auf die Beine. Das finde ich triumphal, ich finde es irre mutig und es kann auch überhaupt nicht richtig schief gehen.
Das Dogfest München, diesmal online, Tobias Krone berichtete.
Fazit.
Radiokunst im Aufnahmezustand. 6. Staffel.
Und diese sechste Staffel, die nähert sich ihrem Ende. Heute die vorletzte Folge. Seit Beginn der Corona-Krise hängt Johanna Benz am Telefon. Eine App verbindet sie nach dem Zufallsprinzip mit Gesprächspartnern in aller Welt. Und heute heißt es raus.
Staffel 6. Worldwide Chat.
Your question today is this. How will you live your life differently after this period of isolation? Please hold. If an odd number of people pick up, we can't guarantee a match today.
Then suddenly everything felt really apocalyptic.
Like this is just the beginning.
I just felt like, oh wow, this is really something we've never experienced before and maybe never again.
Ihr seid auch in Quarantäne, oder? Mit Abstand und so.
I'm hoping that we get out of this because it's making life very, very, very bad and uninteresting.
Phase 4, raus.
Hallo?
My name is Belinda and I'm speaking from Ghana.
Hallo, Isabella.
Hi, this is Ella.
Hi, this is Johanna.
Sprichst du Deutsch?
Sorry, the network is a bit shaky today. Now I just go to the office once in a week just to go and check on what is happening. But I don't stay there for too long.
Ins Büro gehe ich einmal die Woche. Auch damit ich mal rauskomme.
At least I go just to, you know, break the boredom. Because right now we are always at home. We are either watching TV, watching a movie, you know, taking online classes. But it gets pretty tiring.
Ich habe mich irgendwie auch schon dran gewöhnt. Ich will gar nicht mehr, dass es anders wird fast. Like, ja, lasst uns alle nicht mehr treffen.
Wirklich?
Es ist so, ich bin auch so eine hochfunktionale Asperger-Autistin. Also für mich ist das jetzt mehr die Welt, wie sie sein soll. Mehr Abstand, weniger soziale Interaktion. I'm cool with it.
Mhm. Du meinst, das entspricht dir sozusagen mit deinem... Hast du gesagt, du bist Asperger?
Ja. Es sind einfach zu viele Leute irgendwie dann. Das ist das Gefühl. Und ich will dann auch schon gar nicht rausgehen, weil ich weiß, dass gerade der Park, der am schönsten wäre zum Dortsein, am vollsten ist mit Menschen. Hat nichts mit Viruspanik zu tun.
The first week, everyone was like, oh my God, like we've never had this kind of thing happen to us before. It's all new.
In der ersten Woche fanden wir es irgendwie aufregend. Und jetzt? Es soll einfach aufhören.
But now it's like, my goodness, this thing should end soon.
Yeah.
Because it's disrupting everything.
Ich lebe eigentlich auch in Berlin. Wir sind nur jetzt gerade rausgefahren, weil wir so ein kleines Häuschen uns teilen mit Freunden. Und als die Schule zugemacht hat, da haben wir beschlossen, wir sind hier besser aufgehoben.
I'm hoping that we get out of this because it's making life very, very, very bad and uninteresting.
Heute habe ich eher das erste Mal gedacht, oh Gott, ey, wie schlimm wird es, wenn dann plötzlich alles weitergeht? Das dachte ich heute so. Oh, und dann müssen die Kinder wieder zur Schule und so. Also eher so, ich dachte eher so, komme ich da überhaupt wieder zurück jemals? Also und genau, doch, was wichtig war, war tatsächlich so mir selber, also das Handy wegzulegen, Computer auszumachen, also einfach so, dieses Vakuum, was da jetzt gerade entsteht, mal kurz zuzulassen. Guck mal, was dann passiert einfach. Was passiert denn, wenn ich jetzt das Nichts hereinlasse? Ich lasse es herein. Das hat bei mir schon ein bisschen was verändert.
We aren't so used to being indoors for this long. So it's like some of us are choking. Like we want to get out, want to get out and do other stuff.
Manchmal fühlt es sich wie Ersticken an.
But we can't. We are just being cautious. Whew. I hope it doesn't.
Ich hoffe, es geht nicht länger als diesen Monat.
Things are already, you know, shifting out of place.
Radiokunst im Aufnahmezustand, Staffel 6, Folge 4, raus von Johanna Benz. Morgen folgt die letzte Folge. Und nun der Blick in die Feuilletons hier in Fazit von Arno Orzesek.
Die Befehlsform, Grammatikschülern als Imperativ bekannt, tendiert naturgemäß ins Barsche. Vergleiche: stillgestanden, halt's Maul, hau ab. Aber so ein Imperativ kann auch sehr einladend wirken, wie die Süddeutsche Zeitung beweist. Seht her, ein Genie, heißt es über dem Artikel, in dem Insa Wilke den Roman »Ich erwarte die Ankunft des Teufels« und dessen Verfasserin Mary McLean feiert. Die Kanadierin, die ihr Leben vor allem in den USA verbrachte, hat ihr 1901 veröffentlichtes Erstlingswerk bereits mit 19 Jahren geschrieben. Eine deutsche Ausgabe gibt's nun bei Reklam. »Ich erwarte die Ankunft des Teufels« ist weniger politisches Pamphlet als ein aus dem Furor des Lebenshungers geschriebener Bekenntnistext, erläutert Insa Wilke. Kein Aufschrei, aber ein Ausbruch einer ihrer selbstgewissen Person, geltungssüchtig und so behaglich schnurrend narzisstisch, dass manche Formulierungen wirken, als hätte der heutige US-Präsident bei McLean gelernt. Sie dürfen das Bild vorne in diesem Buch betrachten und bewundern. Es ist das Bild eines Genies. Eines Genies mit einem guten, starken, jungen Frauenkörper. Und im Inneren des abgebildeten Körpers befindet sich eine Leber, eine McLean-Leber von bewundernswürdiger Perfektion. Mary McLean in einem SZ-Artikel von Insa Wilke, die sich sicher ist, diese Frau hat dem Literaturkanon noch gefehlt. Einen guten, starken Männerkörper schreibt man der antiken Heldenfigur Herkules zu, dem Sohn des Zeus und der Alkmene, von dem Edo Rehns in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung behauptet, auch im Bette unbesiegt. Anlass zu dieser These bietet Rehns die Ausstellung »Herkules, unsterblicher Held« im Kurpfälzischen Museum in Heidelberg. Sie hat dem Rezensenten offenbar viel Spaß gemacht. Einmal hatte sogar Herkules Homeoffice. Er war, wegen irgendeiner Mordgeschichte, Sklave bei Königin Omphale und versah, statt Menschen und Tiere zu erwürgen oder mit dem Knüppel totzuschlagen, Dienste wie Wolle zu spinnen, trug statt seines Löwenfells Frauenkleider und verweichlichte auch sonst. Edo Rehns beruft sich hier auf Herkules und Omphale, ein Gemälde des französischen Barockmalers Laurent de la Hire, der wie andere auch die besagte Verweichlichungsphase des Helden gemalt hat. Im Übrigen bleibt Rehns bis zum Schluss gut gelaunt. Das 20. Jahrhundert schließlich kennt Herkules vor allem als Filmmuskelprotz mit weniger zweifelhaftem Charakter. Unsere Pandemie wird er, so steht zu vermuten, gut überstehen. Vorerkrankungen sind bei dem Manne nicht bekannt. Geplant war es so nicht, Ehrenwort, aber damit sind wir bei Corona. In der Tageszeitung Die Welt plädiert Jan Küveler für eine rhetorisch virale Abrüstung, denn im Eifer gegen die Corona-Maßnahmen gehen den Intellektuellen die Metaphern durch. Unter dem sarkastischen Titel »Geht doch nach Hause mit eurem Ausnahmezustand« knöpft sich Küveler etwa Giorgio Agamben und Daniel Kehlmann vor, am stärksten aber missfällt ihm Frank Castorf, der Theatermacher. Castorf, der sich in der Virusverachtung mit dem amerikanischen Präsidenten solidarisiert, ist auch schnell beim Faschismus, wenn er als eigentliche Krankheit der Deutschen das Wüten über Trump erkennt, denselben Wahn angeblich, der uns bis Stalingrad geführt hat und dann wieder zurück. Der Weltautor Jan Küveler den Kopf schüttelnd über Frank Castorf. Ohne personalisierte Attacken kommt dagegen Karen Horn in der Neuen Zürcher Zeitung aus. Wachsamkeit ist immer geboten, nicht aber ein hysterisches Beschreien von Freiheitsverlusten, die keine sind. Wer jetzt wähnt, wir beerdigten die liberale Demokratie und stünden schon mit einem Fuß im Totalitarismus, der darf sich beruhigen. Totalitär ist hier allenfalls das Virus. Es wird ihm nichts nützen. Es hat in der liberalen Demokratie einen ebenso starken wie selbstbewussten Feind. Und das war's. Wir hoffen, Sie haben am Wochenende die Gelegenheit, jemandem mit den Worten einer Überschrift der Tageszeitung zu sagen: An dich denke ich sehr gern.
Der Blick in die Feuilletons war das von Arno Orzesek. Soweit unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.